Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Heute wird es wieder spannend. Vor allem ein spannender Mix aus wieder was Persönlichem, wie zum Beispiel mein Berlin-Wochenende, wo ich einmal meinen Opa besucht habe, aber auch auf einem ganz tollen Event und einer ganz tollen Veranstaltung war. Dann geht es auch noch um einen ganz wichtigen Reminder, sich nochmal über die Patientenverfügung Gedanken zu machen, General- und Vorsorgevollmacht, Testament, Ehevertrag. Da hatten mein Mann und ich letzte Woche einen Termin beim Notar. Da erkläre ich es auch nochmal grob, wofür was gut ist und ja, wie wichtig es auch ist, sich über sowas Gedanken zu machen. Und zum Schluss spreche ich natürlich auch um, ja, Versicherungs- und Finanzthemen, denn es kam eine Kundin auf mich zu und meinte, hey, ich möchte in den nächsten 10 Jahren bauen. Was kann ich machen, um natürlich mir ein Vermögen aufzubauen, um Eigenkapital aufzubauen? Aber ja, was kann ich vielleicht jetzt auch schon tun, um einen guten und günstigen Zins zu bekommen? Und da habe ich die passende Antwort drauf und freue mich, euch da aufzuklären. Ja, würde ich sagen mal, let's go. Ich war am Wochenende in Berlin. Das ist so mein letzter großer Ausflug gewesen, bevor ich in wahrscheinlich 6 Wochen meine zweite Geburt miterleben darf. Genau, ich nehme es jetzt, gerade wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist der Sonntag. Ich bin vor einer Stunde aus Berlin wiedergekommen und die Podcast-Folge kommt ja am Mittwoch, dem 17. raus. Und da bin ich auch schon offiziell in Mutterschutz. Also die Zeit tickt. In 6 Wochen ist es spätestens soweit. Und wie gesagt, jetzt ist man offiziell im Mutterschutz, was für mich als Selbstständige jetzt nicht so viel bedeutet, weil ich jetzt nicht abrupt aufhöre zu arbeiten, sondern wie ich ja schon in den letzten Folgen gesagt habe, dass ich da auch noch mal ein paar Projekte abschließe. Aber ich habe es trotzdem für mich jetzt als Zeitpunkt genommen, wo ich kürzer trete, weniger mache und wie gesagt, jetzt nicht mehr so einen Trip machen würde nach Berlin für ein Wochenende, sage ich mal. Weil ich habe schon gemerkt, dass ich echt schon sehr kaputt war, ne? Also so müde, mich einfach nur hinlegen wollte. Also klar, ne, man merkt, eine Schwangerschaft kann man auch nicht einfach so wegstecken. Aber ich erkläre jetzt einfach oder erzähle einfach mal, warum ich in Berlin war. Und zwar, einmal lebt mein Opa in der Nähe von Berlin, sehr nah an der polnischen Grenze, also ungefähr so eine Stunde von Berlin. Der wurde 90 Jahre alt, im Mai schon, aber für mich und meine Mutter war klar, dass wir den auf jeden Fall gerne besuchen wollen. Und dann hat sich das Wochenende gut geeignet, weil ich nämlich auch am Samstag, den 13. September, auf einem Sommerfest eingeladen war von meiner Coach, wo ich wirklich, ja, mit ihr habe ich wirklich angefangen, mich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Also ich habe bisher jedes Programm gebucht, was sie irgendwie angeboten hat. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Nochmal ganz kurz zu meinem Opa. Mein Opa, das ist wirklich echt eine pure Inspiration, wie man irgendwie auch sein möchte, wenn man älter ist, finde ich jetzt persönlich. Also ich habe jetzt auch so, sag ich mal, einen direkten Vergleich von älteren Menschen, sei es meinen eigenen Omas oder anderen Omas und Opas, die ich jetzt hier so kennenlerne, die ja vielleicht, ja, ich will gar nicht so pauschalisieren oder das soll sich gar nicht so gemein anhören, aber wo man auch wirklich manchmal so sieht, oh, ja, die haben hohe Erwartungen an die eigenen Kinder und manchmal auch so ein bisschen zu hohe Erwartungen, manchmal auch Richtung Undankbarkeit oder auch Negativität, dass die sich so ein bisschen hängen lassen. Wie gesagt, meine Oma sagt auch immer ein Sprichwort, ich war schon mal jung, aber du noch nicht alt. Kann ich auch voll verstehen. Ich habe eh auch durch das Muttersein gelernt, über keine Situation zu urteilen, in der man selber auch noch nicht war. Verstehe. Auf jeden Fall sehe ich einen großen Unterschied zu meinem Opa, der übelst positiv ist, übelst mutig, so unternehmenslustig auch ist. Und ja, der wuppt da sein Leben mit 90 grandios und immer noch. macht er das so, dass der von Oktober bis Mai, beziehungsweise Ende Oktober, also eher dann so vom November bis Mai in Malaga wohnt und sich dann eine Wohnung anmietet. Und dann quasi von Mai bis Oktober, also wieder hier im Sommer, dann wieder bei sich im Osten, sag ich mal. Also das macht er halt eben schon seit 40 Jahren. Früher war es Amerika, Florida, und irgendwann, wo er diese langen Flüge nicht mehr mitmachen konnte, hat er dann umgeswitcht auf Malaga. Und er sagt selber auch so, ich halte es hier im Winter nicht aus, weil es hier dann so früh dunkel ist und so triste ist und alles hat auch oder viel mehr auch hier geschlossen. Man sitzt nicht mehr irgendwie draußen mit den alten Lücken, ne? Ja, das macht mich irgendwie älter und kränker und ich brauche diese Sonne, ne? Und ich meine, wer fühlt's nicht, ne? Also auch immer mehr junge Leute kommen auf diese Idee, höre ich auch immer mehr, ja, vielleicht einfach zu überwintern in anderen Ländern, wo es einfach sonnig ist. Und ja, das lebt er schon seit zig Jahren. Deswegen waren wir auch früher als Familie schon sehr früh, ich glaube, in Amerika, weil er da halt einfach gelebt hat. Ich war das erste Mal in Amerika, wo ich 6 Monate alt war. Und dann gefühlt jedes Jahr. Das hat er auch irgendwie durch seine Reiselust und Abenteuerlust uns ermöglicht, weil sonst hätte man vielleicht auch gar nicht diesen Grund gehabt. Wie gesagt, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Dadurch hat er auch die Familie damals vernachlässigt. Also fragt man nicht meine Oma. Aber ne, so, der sammelt auch immer sehr viel. Aber der ist halt ein richtiger Überlebenskünstler. Ne? Also sage ich mal, nie viel Geld gehabt, aber immer dann gekauft, irgendwas wieder verkauft und irgendwie auf Trödelmärkten dann seine Sachen verkauft. Also so an sich einfach super inspirierend, wenn man da so ein paar Geschichten hört. Und diese Spontanität behält er auch einfach so bei. Ich sage, wann fliegst du denn nach Spanien dieses Jahr wieder? Ja, weiß ich noch gar nicht. Es entscheide ich spontan, wenn mir das hier irgendwie auf die Nerven geht mit dem Wetter. Und dann gehe ich einfach ins Reisebüro und buche da. Und genau, also einfach, er weiß, wie man das Leben genießt und auch lebt. Also wirklich. Vor allem 90, ne? Das muss man sich halt auch mal reinziehen. Und dann sehen wir was essen. Ja, sollen wir noch einen Absacker in der Kneipe trinken? Nur ein Bierchen oder was auch immer, noch ein Getränk. Und das ist man einfach nicht gewohnt, dass das irgendwie so von so alten Leuten kommt, ne? Sondern ja, die alten Lücks sind eher so, ja, nee, das macht man jetzt so nicht mehr. Also keine Ahnung. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will einfach nur sagen, sehr inspirierend, dass man sich selbst noch so viel zutraut, so fit ist in dem Alter und so ein krasses Mindset irgendwo auch hat. Man muss aber auch dazu sagen, es kommt immer wieder an so einen Punkt, wo dann die Stimmung kippt. Gerade weil er dann oft politische Themen anspricht. Und ich sag mal so, ich als so große Feministin, die das patriarchale System eh regelmäßig hinterfragt, kommt man manchmal so ein bisschen aneinander. Gerade, klar, die Generation, die hat ja nochmal ein ganz anderes Frauenbild, ne? Also überleg mal, was in der Zeit irgendwo passiert ist. Der kommt aus der Zeit, wo natürlich meine Oma sogar ihn noch fragen musste, ob er arbeiten darf und so weiter, ne? Also wo die Frauen wirklich so gefühlt noch gar nicht für sich irgendwas eingefordert haben oder sich nicht getraut haben oder das einfach nicht üblich war, ne? Also wie gesagt, kann man auch wieder nicht auf alle beziehen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber immer wieder schön, ihn zu sehen und ja, hoffentlich demnächst dann wieder in Malaga anstatt in Deutschland. Weil es macht natürlich auch für uns mehr Spaß, ihn in einem sonnigen Land besuchen zu können. Ja, genau. Da waren wir dann quasi von Freitag auf Samstag, also meine Mama und ich. Und auch ohne meine Tochter das Wochenende. Es war für mich auch das erste Wochenende, komplette Wochenende ohne meine Tochter. Aber hat mein Mann natürlich alles super hinbekommen und mir tat es auch gut. Und dann freut man sich auch wieder mehr, sie wieder in die Arme zu schließen. Ja, so ein kinderfreies Wochenende hat schon was. Dann hört man nur andere Kinder schreien und weinen und heulen. Und das juckt halt einfach nicht. Ja, jetzt komme ich zu meiner Coach Alisa Preetz. Ich verlinke euch ihr Profil in den Shownotes und klickt unbedingt mal drauf und schaut euch ihre Seite an. Es ist super, super, super inspirierend. Also das hört sich jetzt alles an wie Werbung, ist es aber nicht. Also einfach nur, weil ich von ihr total überzeugt bin und ich habe angefangen 2022 erste 1:1 Coaching bei ihr zu buchen. Da weiß ich noch, da war ich gerade einfach so in meiner Karriere, sage ich jetzt einfach mal so am Anfang, übelst Workaholic und wollte es einfach so ein bisschen gesünder gestalten. Also einfach, das war so mein Grund, bei ihr dieses Coaching zu buchen, weil ich habe irgendwie mal so gemacht, aber wollte da mehr Plan reinbringen. Das ist ja manchmal, funktioniert man so, ne? Und ich wollte einfach nochmal mehr über mich erfahren, über meine Stärken und Schwächen, einfach anfangen, sich mit mir selbst zu beschäftigen. Und da kam ich halt online und auf Instagram über Alisa und habe mir natürlich erstmal mehrere Monate auch gefolgt, bis ich auch, sag ich mal, das Vertrauen hatte, da auch Geld rein zu investieren in dieses Coaching. Weil das weiß man ja auch heutzutage gar nicht so, Coaching. Jeder nennt sich irgendwie Coach, der Begriff ist nicht geschützt. Ja, was kriege ich denn dafür? Aber mich hat letztendlich total überzeugt, dass sie auch mega authentisch die eigenen Sachen auch anwendet und dieses Leben selber lebt und diese ganzen Tools und Ratschläge halt eben auch selber für sich umsetzt. Und ja, damit hat alles begonnen mit dem 1:1 Coaching, wo man einfach Stärken, Schwächen feststellt und mit einem Vision Board, Higher Self, wer will man sein und welche Glaubenssätze stehen einem noch in dem Weg und wie kann man die aufräumen. Und es ist so geil und Wahnsinn, wie viel man über sich selbst lernt und was das für nachhaltige Auswirkungen auf alles im Leben hat, also auf die Ausstrahlung, auf das, was man anzieht, auf die Veränderungen, auf das, was man erreichen kann. Also es ist jedes Mal Wahnsinn, wie sehr man sich selbst mit seinen eigenen Gedanken im Weg steht. Und das hat eigentlich auch immer einen Ursprung aus der Erziehung, aus der Kindheit. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und jeder hat irgendwie so negative Glaubenssätze, die einen blockieren oder von irgendwelchen Entscheidungen auch abhält, weil die wollen einem ja auch nur beschützen, diese Glaubenssätze, die wollen ja auch nur, dass man genau, ne, schön behütet bleibt und nicht verletzt wird, sage ich mal, aber es macht so Sinn, mal auch aus der Komfortzone rauszugehen und sich auch mal was Neues zu wagen, was man vielleicht nicht gewohnt ist. Und ja, das war grundsätzlich auch für mich sowas wie überhaupt ein Coaching buchen, ne? Aber das war der Startschuss und bin so froh darüber. Und das kam auch ehrlich gesagt durch meine Selbstständigkeit, weil ich finde auch, die Selbstständigkeit ist eine der größten persönlichen Weiterentwicklungen, die man machen kann, weil man auch immer wieder an neue Herausforderungen stößt, sich hinterfragt, Neues wagen muss. Und ja, wie gesagt, deswegen kam das ja auch so. Und dann weiß ich nämlich noch, Anfang 23, wo ich dann auch auf der Workation war, in Thailand, wo ich ja auch vor dieser Entscheidung stand, komplett all in auch zu gehen mit Bibschulens auf Instagram, da hatte ich das Gruppencoaching-Programm Evolve auch bei Alisa gemacht. Und da waren halt eben dann auch nochmal Themen wie Glaubenssätze, ne, und positive Affirmationen, aber auch Money-Mindset und weibliche und männliche Energie, was das bedeutet, das auch ins Gleichgewicht zu bringen. Also wirklich auch weiterhin neue Themen, die daran anknüpfen. Nochmal auch Altes, auch nochmal, weil man ist ja nie fertig mit den Glaubenssätzen. Ist ja nicht so, dass man jetzt einmal sagt, ja, ich habe keine Glaubenssätze mehr und habe jetzt alles aufgearbeitet und das dauert schon lange, also das ist mit einem Coaching auch nicht getan, aber ja, so Schritt für Schritt und das habe ich dann bei Evolve so fortgesetzt mit neuen und anderen spirituellen Themen und dadurch auch den Mut gefasst und dieses Selbstbewusstsein in sich, in diese Intuition, auf die eigene Intuition zu hören, wo ich dann gesagt habe, hey, komm, ich weiß, dass wenn man etwas so sehr will und so dahinter steht und auch mit den Werten zu 100% vertritt, dann kann es nur was werden. Vertrau in dir selber und. Und das Universum schickt einem ja genug Zeichen. Man muss auch die nur so sehen und die auch erkennen und den Mut dann haben, auch eine Veränderung und vor allem eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja alles jetzt immer so, hört sich dann so easy an, ne? Aber das ist ja ein richtiger Prozess auch, ne, in dem man sich dann befindet. Und ja, wie gesagt, diese Inhalte von Alisa und die Coachings, egal ob 1:1 oder Gruppencoachings, haben mir immer extrem weitergeholfen. Auch wenn man dann irgendwie gesagt hat, nee, man hat gar nichts gerade, woran man arbeiten kann, kamen diese Coachings dann doch auch immer zu einem richtig perfekten Zeitpunkt und kam direkt an, waren genau richtig. Also man hat immer irgendwelche Themen, will ich einfach damit sagen. Ja, und das Coole ist halt eben dann, also die Alisa lässt sich halt auch immer auch passende neue Angebote irgendwie so einfallen, ne? Also es, weil dann sehnt man sich nämlich danach ja auch, wenn so ein Coaching abgeschlossen ist, auch weiterhin Input zu haben. Und deswegen kam dann diese Mastermind zustande, wo man sich einmal im Monat trifft und auch einzelne Themen mitbringt oder halt eben sie vorgibt, so im Sinne von, jetzt reflektieren wir mal das erste halbe Jahr oder ne, dass man manchmal sich selbst sabotiert, also auch einfach so Themen, ne, die ganz viele unterschiedliche Coaching-Themen, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es immer ein bisschen Input und dann tauscht man sich aber auch aus. Und wir als Gruppe kennen uns natürlich dann schon teilweise auch aus den Gruppencoachings oder auch von einem Event, das war 2023, wo auch alle oder auch viele, die ein Coaching schon gebucht haben, sich auch schon mal in Berlin getroffen haben. Da war ich auch dann da 2023, da war ich mit meiner Tochter schwanger. Ja, ist einfach cool, sich dann immer wieder zu sehen und sich auszutauschen. Das ist eine richtig vertraute Gruppe, wo man, wie gesagt, sich auch wirklich das Herz ausschüttet und auch wirklich deep reingeht und so viel von sich preisgibt durch diese Themen. Und das verbindet so krass, das ist richtig, richtig schön. Und in dieser Mastermind bin ich auch immer noch. Und für diese Leute quasi, die schon mindestens ein Coaching gebucht haben und halt eben auch noch in der Mastermind sind, oder auch für ehemalige, stimmt, wurde es auch angeboten, hatten wir am Samstag eben dieses Sommerfest, wo Alisa uns sogar zu sich nach Hause eingeladen hat. Ne? Also einfach, da merkt man sich so nahbar und authentisch und wir sind auch im gleichen Alter und es ist halt einfach super, super inspirierend und schön, sich zu sehen, sich zu treffen, die anderen, wie gesagt, immer wieder zu sehen. Also es tat so gut. Es tat so gut. Es war eine richtige Quality Time, kann ich nur sagen. Ja, schön gequatscht, schön gegessen. Später halt eben dann auch auf der Terrasse gesessen und auch so ein Spiel zum Anlass genommen, wo man dann auch so Fragen beantwortet, um halt wirklich auch diesen Einstieg in unterschiedliche, tiefe Themen und so zu bekommen. Und da merkt man mal, wie sehr es einen beseelt, wenn man mit Menschen umgeben ist, die sich mit den gleichen Themen auch beschäftigt, wo man sich verstanden fühlt, egal was die auch beruflich machen oder Altersunterschied oder sonstiges, sondern wenn man wirklich mal sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, dann hat man nochmal so ein ganz anderes Mindset und eine ganz andere Einstellung zu dem Thema Herausforderungen im Leben, weil wenn man wachsen will, dann muss man sich auch trauen, sich zu hinterfragen, zu reflektieren, und diese Herausforderungen, die das Leben schickt, auch meistern zu wollen und nicht in diese, jetzt ist das Leben total unfair zu mir und ich weiß nicht warum und das als Zeichen zu sehen, alles ist für irgendwas gut und das Leben schickt mir gerade diese Herausforderung, um das und das und das daraus zu lernen und das daraus zu sehen, dann soll vielleicht das nicht mehr sein oder das nicht mehr sein, vielleicht sollst du die Menschen, die Beziehung, den Job loslassen, um zu hinterfragen, was du wirklich willst im Leben. Und dann kommt ja auch die Manifestation ins Spiel, wo die Alisa auch Manifestationscoach ist. Und dann so, ja, was willst du? Ne? Was wünschst du dir aus dem Leben? Und man muss dann immer erst etwas loslassen, um neue Sachen halt eben anzuziehen. Und das ist ein Glaube ans Universum, ein Glaube ans Gesetz der Anziehung, ein Glaube, genauso wie man vielleicht auch an Gott glaubt oder was auch immer. Aber wenn man daran glaubt, dann gibt es einem einfach auch nochmal enorm viel Sicherheit. Und ich glaube halt einfach daran. Ne? Und ich hatte ja schon mal auch in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge erzählt, dass natürlich auch gerade einfach Wandel in Freundschaften ist. Und da meine ich jetzt gar nicht eine konkrete Person oder eine konkrete Freundschaft, sondern grundsätzlich merkt man das ja auch durchs ganze Leben hinweg. Also egal, ob jetzt mit Kind oder nicht, sondern auch in der Gruppe jetzt schon wieder, war auch, jeder kam mal an diesen Punkt, dass man Freundschaften loslassen musste, weil entweder man sich aus den Augen verloren hatte oder auch einem nicht mehr gut taten, aus unterschiedlichsten Gründen, wenn man vielleicht in eine andere Stadt gezogen ist, wegen Studieren oder auch wegen Kinder bekommen oder auch grundsätzlich, weil man sich weiterentwickelt hat und die anderen eher stehen geblieben sind oder weil, ja, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das merke ich halt einfach gerade, das ist einfach nochmal so ein Thema gerade bei mir, was hochkommt oder was aktuell ist und das überfordert mich auch so ein bisschen, weil man das selber ja auch nie wahrhaben will. Nein, mit meinen Freundinnen bleibe ich für immer befreundet und. Und das kann man ja auch. Und es ist ja auch okay, wenn man vielleicht auch mal für eine gewisse Zeit so ein bisschen weniger macht und dann kommt wieder mehr. Ich hatte letztens auch ein Coaching, wo auch eine ein schönes Beispiel genannt hat, eine schöne Metapher. Zum Beispiel, sag ich mal, so der Zug des Lebens. Dann bleiben manche Leute, steigen, sind von Anfang an dabei, fahren bis zum Ende. Manche steigen zwischendurch aus und kommen, steigen wieder ein oder halt eben auch nicht. Und es bringt einfach nichts, zwanghaft an Freundschaften festzuhalten, die einem dann in dem Moment einfach gegenseitig vielleicht nicht gut tun. Und es ist okay und man kann es auch einfach akzeptieren, dass es einfach gerade zu dem Zeitpunkt weniger passt. Und dadurch hat man einfach auch mehr die Chance zu hinterfragen, okay, was möchte ich denn für eine Freundschaft? Was soll da im Fokus stehen? Wie will man sich fühlen? Welche Werte sollen auch da vertreten werden? Und bei mir ist es halt einfach immer so, also ich bin halt sehr selbstbewusst und sehr offen, ehrlich, direkt. Und ich habe einfach wirklich jetzt durch die Bank weg so viele unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen gemacht, wo jetzt ich einfach gemerkt habe, durch meine Art werde ich missverstanden. Und ich habe so oft den Fehler bei mir gesucht, dass ich immer auch so Coachings gemacht habe, um mich zu verbessern, um an meiner Kommunikation zu arbeiten oder wirklich den Fehler einfach bei mir gesucht habe, wo ich mir dachte, okay, ich kann ja an mir arbeiten, dass dann andere sich nicht mehr so angegriffen fühlen, obwohl ich ja gar nicht so schreie oder beleidige, ne? Also es soll jetzt nicht so falsch rüberkommen, aber meine Art, meine Ehrlichkeit wurde so missverstanden, weil sich Leute eher dadurch irgendwie so angegriffen gefühlt haben, weil sie das dann vielleicht eher gestresst haben, dass ich so Sachen beim Namen genannt habe. Aber für mich war das immer eine positive Absicht, Dinge auszusprechen, um Klarheit zu haben, um dann nochmal sich besser kennenzulernen und nochmal näher zu wachsen. Aber bei anderen hat das eher ausgelöst, die vielleicht auch eher konfliktscheuer sind, dann so eher, oh Gott, was will die jetzt und warum macht die da überhaupt ein Thema? Und das hat ja, wie gesagt, mehr gestresst und haben das total negativ aufgefasst. Und wie gesagt, ich habe eher immer versucht, an mir zu arbeiten, dass das nicht mehr passiert. Und ich habe jetzt so viel an mir gearbeitet und ich merke, es passiert irgendwie trotzdem, dass meine Art so bei anderen so falsch verstanden wird, dass ich jetzt einfach zu dem Entschluss gekommen bin. Ich habe halt auch keine Lust jetzt mehr, zu sehr darauf zu achten, wie, es ist so, irgendwann ist man ja auch irgendwie müde davon. Entweder verstehen mich meine Freundinnen dann oder halt nicht, ne? Und dann will man einfach auch so sein, wie man ist. Und das sind alles einfach gerade so Erkenntnisse und wie gesagt, ne, dann sind immer so Auslöser, wo man sich so denkt, warum passiert die Situation jetzt wieder mir und warum passiert das? Aber alles ist für irgendwas gut, alles ist irgendwie ein Spiegel, alles soll irgendwo sein. Man muss nur den Mut haben, sich auch zu trauen und zu hinterfragen und diese Zusammenhänge halt eben zu sehen. Und ich finde halt eben, da hat mir das Coaching von Alisa unglaublich bei geholfen, dass man diese Herausforderung so betrachten kann und immer wieder was Positives daraus ziehen kann und vor allem auch Tools an die Hand bekommt mit Journaling-Fragen, mit Meditation, mit Ritualen, mit ganz vielen unterschiedlichen Tools, damit auch umzugehen. Und darauf bin ich stolz und versuche jetzt nicht immer einfach mehr diese Fehler immer nur bei mir zu suchen, auch, aber nicht nur, ne, sondern vielleicht liegt es auch einfach an einer anderen Person, dass sie damit einfach gerade noch nicht umgehen kann. Aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt für immer noch nicht damit umgehen kann, aber irgendwann besser. Weißt du, dass man einfach so bleibt, wie man ist. Und das kann man, glaube ich, auch von Freundschaften erwarten. Nur ich habe ein Riesentrauma davon, missverstanden zu werden. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Genau, deswegen so viel zu meinem Berlin-Wochenende und halt eben auch das Coaching. Also wie gesagt, ich kann Alisa nur ans Herz legen für alle, die in irgendeiner Form sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Und auch genau heute, den 17., fängt halt eben das Gruppencoaching Evolve 2.0 sogar an. Und das ist halt eben auch nochmal überarbeitet, also nochmal mehr Inhalte als zum Beispiel bei dem Gruppenprogramm nur Evolve. Ich kann die jetzt natürlich jetzt nicht alle wiedergeben. Das ist bisher dann das einzige Programm, was ich von der Alisa noch nicht gebucht habe, weil ich halt eben einfach jetzt in 6 Wochen mein Kind bekomme. Und ist, genau, vielleicht nächstes Jahr. Also ich kann mir wirklich vorstellen, weil ich so hinter den Inhalten stehe und es immer ein Mehrwert ist und jeder einzelne Cent ist es wert, in Alisas Coachings wirklich zu investieren. Und wie gesagt, wenn du eh gerade irgendeinem Punkt in deinem Leben bist, wo du struggles oder das Gefühl hast, dich zu verlieren und nochmal mehr Klarheit für dich zu gewinnen und mit diesem Thema anzufangen, dann kann ich dir nur Evolve 2.0 ans Herz legen. Es fängt heute an, aber man hat trotzdem noch die Möglichkeit einzusteigen. Informier dich mal, was da alles drin ist. Aber ich kann dir nur sagen, dass ich da sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe und dass es geil ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Sehr, sehr spannend. Also ich liebe diese Herausforderung. Dann zum nächsten Thema. Da flitze ich jetzt mal schneller durch, weil das habe ich jetzt doch wieder viel gequatscht über das Thema. Und zwar hatten mein Mann und ich letzte Woche einen Termin beim Notar, weil es einfach grundsätzlich super wichtig ist, sich über diese ganzen Themen wie Patientenverfügung Gedanken zu machen, die ja dann dafür da ist, dass wenn man halt wirklich mal einen schweren Unfall hat, dass man entscheiden kann als Frau, als Mann, was passiert denn, wenn man an Geräten ist und macht man jetzt lebenserhaltende Maßnahmen, ja oder nein? Wie soll das passieren? Was soll passieren, wenn man wirklich mal einen Unfall hat, im Krankenhaus ist und wie gesagt nur noch künstlich am Leben erhalten wird? Möchtest du das nicht? Soll ich alles probieren oder abschalten? Genau, das wird wirklich, wenn man sowas nicht hat, in so einem Fall komplizierter und klar. Alles, was ich jetzt sage, das sind Themen, über die man sich keine Gedanken machen möchte und hoffentlich werden die Sachen auch nicht eintreten, ne? Also im Sinne von so Schicksalsschlägen. Aber es ist wichtig, dass man das mal geregelt hat und mal darüber gesprochen hat. Dann gibt es nämlich noch eine General- und Vorsorgevollmacht. Mein Mann wird auch das Unternehmen vom Vater übernehmen. Ich habe auch mein eigenes Unternehmen. Wer vertritt mich, wenn mir was passiert und wie gesagt, ich nicht direkt tot bin, aber ich einfach nicht mehr in der Lage bin, Entscheidungen in meinem Business zu treffen? Ja, dann möchte ich, dass das jemand machen darf und das wird mein Mann sein und ich auch andersrum bei ihm. Ja, also diese General- und Vorsorgevollmacht einfach, ne? Auch was Banken angeht, was Immobiliengeschäfte dann angehen, alles in seinem Namen dann irgendwo auch, ne? Weil das, wie gesagt, das wird alles kompliziert und ist nicht automatisch so, dass man das dann als Ehegatte direkt machen kann. Ja, da natürlich Thema Testament. Total wichtig auch für, wenn man halt Kinder hat, weil im Testament kann man halt eben dann zum Beispiel so eine Sorgerechtsvollmacht hinterlegen, aber auch eine Vormundschaft und oh Gott, was wir da nicht alles gelernt haben. Also, ach, da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich will das gar nicht falsch irgendwie weitergeben. Aber es ist super wichtig, sich da mal mit jemandem zu unterhalten, der sich damit auskennt, über diese individuelle Lebenssituation zu sprechen. Und dann sagt die Person dir auch, ja, das und das sollte man mit reinnehmen. Oder halt eben auch nicht. Ne? Aber gerade das Thema Vormundschaft ist halt super wichtig, weil ich wusste auch gar nicht, dass wenn jetzt zum Beispiel es zu einem Schicksalsschlag kommt, dass wirklich mein Mann und ich bei einem Unfall zum Beispiel versterben, dass das gar nicht automatisch direkt irgendwie unsere Mütter oder unsere Schwestern oder wie auch immer angerufen werden, sage ich mal, und sagen, hey, jetzt übernimmst du das Sorgerecht. Sondern dass auch erstmal so ein gesetzlicher Vertreter gestellt wird und man dann quasi das so anfordern muss. Und das ist halt dann trotzdem noch keine safe Sache. Ja, und da ist halt eben dann schon geklärt, ne? Wenn man beide verstirbt, dann kriegt die Person dann halt eben das Sorgerecht und da soll das Kind dann bleiben. Ja. Genau. Und natürlich Thema auch Ehevertrag, ne, um auch die eigenen Unternehmen zu schützen. Ja, weil im Worst-Case-Fall, wenn man sich dann scheiden lässt, das Unternehmen hat ein Wachstum gemacht, dann muss man echt die Person auszahlen, sag ich mal. Und dann, sag ich mal, einen Kredit aufnehmen, um den Ehegatten, der letztendlich ja nichts mit dem Unternehmen zu tun hatte, auszuzahlen. Da muss man teilweise vielleicht sogar Teil des Unternehmens verkaufen, um dieses Geld zu haben oder einen teuren Kredit aufzunehmen. Und ich werde natürlich auch, weil ich diejenige bin, die ja auch die Care-Arbeit macht mit den Kindern, natürlich auch eine faire Lösung dafür finden. Und das haben wir auch schon und das tun wir auch, dass es als auch fair ist. Aber ich will mein Unternehmen da ja genauso schützen. Das ist ja das Gute, dass wir beide Unternehmen haben. Und ja, also das ist halt auch das Thema Ehevertrag. Hat jetzt nichts mit einem Vertrauensmissbrauch oder sonstiges zu tun, sondern ist halt eben einfach vernünftig, sich jetzt ordentlich darum zu kümmern, was für einen fair ist, wenn es zu dem Fall kommt und was nicht. Und jetzt kann man noch vernünftig drüber reden. Aber falls man sich trennen sollte, kann man nicht mehr vernünftig miteinander reden. Und ja, wird immer wichtiger und immer mehr sprechen auch darüber und sprechen auch über einen Ehevertrag. Und das finde ich auch, wie gesagt, sehr sinnvoll und ist halt auch super, super individuell. Aber sich da einfach auch vor allem als Frau darüber Gedanken zu machen und für sich einzustehen und für sich was einzufordern, ist mit einem Ehevertrag die beste Art und Weise und auch die beste Möglichkeit. Auch wenn man kein Unternehmen hat, auch wenn man keine Immobilien hat, ist es sinnvoll, darüber nachzudenken. Ja, das einfach als kleiner Reminder. Klar, ne, das kostet halt eben auch, und das finde ich halt auch echt eine Schweinerei, dass das quasi prozentual auch vom Vermögen zu tun hat. Also, ne, man guckt halt eben, ja, wie hoch ist sein Vermögen, und davon hängt es ab, wie viel man dafür bezahlt für diese notarielle Beurkundung dieser ganzen Dokumente, anstatt einfach auch irgendwie den Preis daran zu berechnen, wie viel Arbeitsaufwand das jetzt war, den Vertrag zu gestalten, ne? Fände ich viel fairer. Ja, sage ich mal, wie viel Beratungsaufwand war dahinter, wie viele Leistungen, wie viele Paragraphen packt man da rein, dass man das eigentlich anhand dessen macht, weil es ja eigentlich scheißegal, wie viele Immobilien man hat oder nicht, ne? Aber weil bei uns perspektivisch eher mehr dazu kommt, sagen wir jetzt einfach mal, unsere Vision, haben wir gesagt, komm, dann beschäftigen wir uns jetzt besser damit, weil günstiger wird es nicht. Aber es ist trotzdem eine Frechheit, wie viel es wahrscheinlich kosten wird. Ja, aber wie gesagt, das als kleiner Reminder. So, letztes Thema für heute. Und zwar hatte ich nämlich letztens eine Anfrage einer Kundin, die gesagt hat, hey, ich möchte so in 7, 8, 9, maximal 10 Jahren gerne bauen und würde gerne mal von dir wissen, was ich denn machen kann, wie ich mein Geld anlegen kann, ja, Eigenkapital vor allem auch eben anzusparen oder mich auf diesen Hausbau vorzubereiten. Und das ist natürlich mega, ne, dass man da sich Gedanken zu macht und super verantwortungsbewusst, habe ich auch übelst gefeiert. Leider gibt es jetzt nicht die eine konkrete Antwort. Mach das mit deinem Geld, dann hast du auf jeden Fall safe. Dann und dann so und so viel Eigenkapital, bla 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 bla. Ne? Denn vor allem, wenn natürlich auch noch kein Haus, kein Grundstück, kein, man weiß ja noch gar nicht, über was man da spricht, also wie viel Geld muss man wirklich bei der Bank auch aufnehmen. Also das ist alles, sage ich mal, sehr unkonkret, aber trotzdem kann man sich darauf vorbereiten. Bei einer Kreditfinanzierung, bei einer Immobilienfinanzierung spielen ja, sage ich mal, mehrere Sachen eine Rolle, um einen günstigen Zins zu bekommen. Also erstens, wie viel Geld willst du von der Bank? Ne? Wie viel verdienst du? Nimmst du den jetzt mit deinem Mann auf oder alleine? Wie hoch ist der Zins grundsätzlich in der Zeit? Wie viel Eigenkapital hast du? Ne, das spielt auch eine große Rolle natürlich. Aber auch, und das unterschätzen total viele, wie ist dein Sparverhalten? Also wie gut kannst du auch schon sparen? Was hast du dann vielleicht schon angespart? Sei es zum Beispiel Sparverträge, Depots, Altersvorsorge, also Thema ETF-Rentenversicherung, also wirklich Altersvorsorgeverträge, wie bist du in der Rente aufgestellt? Und auch, welche Versicherung hast du auch, wenn dir was passiert? Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, oder eben dann die Grundfähigkeitsversicherung. Also wenn du wirklich aufgrund von der Krankheit oder einem Unfall ausfällst, kein Gehalt mehr verdienst, ja, wer soll denn, also die Bank will sich natürlich auch absichern, was passiert, wer zahlt mir die Raten weiter, ne? Das heißt, du sorgst auch nochmal für günstigere Konditionen, wenn du so eine Arbeitskraftabsicherung hast. Und natürlich auch so eine Risikolebensversicherung. Was ist denn, wenn du verstirbst? Wer zahlt mir den Kredit weiter? Das alles hat halt eben Auswirkungen auf deinen Zins. Darum, um dieses Ganze haben wir halt eben auch gesprochen. Ja? Und auch so jetzt, ja, das größte Anliegen war natürlich Thema Eigenkapital. Und das ist natürlich auch immer, sag ich mal, sehr schwer zu sagen, wie viel braucht man denn an Eigenkapital? Na klar, man sollte mindestens die Kaufnebenkosten schon mal durch ein Eigenkapital bezahlen können. Das hängt aber auch wieder davon ab, um welchen Wert es sich handelt. Reden wir jetzt von 500.000 oder von mehr oder von weniger. Ne? Sonst ist natürlich optimal bis zu 30% Eigenkapital. Natürlich. Nur wenn man jetzt nur noch in Anführungszeichen 8 Jahre hat, ist es halt eben schwierig, einen klaren Plan zu sagen, wie du das am besten erreichst. Und wenn dir jemand da was anderes sagt, das ist Bullshit, weil wir haben keinen Zins mehr, keinen Sparzins mehr von 4-5%, wo man weiß, okay, na, wenn du das jetzt zur Seite legst, nur aufs Konto, dann hast du jedes Jahr 4-5% plus. Gibt es einfach nicht. Das heißt, wenn du das aber in ETFs investierst, hast du quasi, klar, Chancen, die 7% vielleicht zu machen, aber 8 Jahre ist halt eben auch viel zu kurz für eine sichere Rendite mit 7%. Also das würde ich auch nicht empfehlen, weil ETFs sind halt wirklich nur für eine langfristige Anlage und langfristiges Investment geeignet. Wie zum Beispiel für die Altersvorsorge, wo man mindestens 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre oder 40 Jahre hat. Weil die ETFs, die brauchen ja, oder auch grundsätzlich Fonds, brauchen ja auch einfach Zeit. Also die Laufzeit ist letztendlich das Wichtigste bei ETFs, weil, halt eben bei Fonds, weil diese Krisen, diese Schwankungen ja ausgeglichen werden müssen. Also man sagt ja, man hat diese 7% durchschnittliche Rendite ja quasi bei einer Anlagedauer von 20, 30 Jahren, weil es mal hoch geht, mal runter, mal hoch, mal runter. Und klar, könntest du auch spekulieren in dem Sinne, Geld anlegen für in 8 Jahren, aber dann hängt es halt eben total drauf an, wie die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt der Auszahlung ist. Wenn das gerade in 8 Jahren, wo du bauen willst, gerade wirtschaftlich top ist, ja, dann kann es sein, dass da gerade Plus ist und du hattest ein gutes Investment und hast dein Vermögen aufgebaut und kannst als Eigenkapital dann daraus nehmen. Kann aber auch genauso sein, dass gerade die wirtschaftliche Lage total scheiße ist und da ist gerade noch rote Zahlen. Und das soll man halt sich immer offen halten, dass man wirklich sagt, okay, also wenn man in ETFs investiert, sollte man mindestens 15, 20 Jahre nicht dran müssen an das Geld. Na? Deswegen ist das halt eben ja für so kurzfristige Anlagen auch einfach nicht der richtige Tipp. Deswegen, wenn man wirklich für kurzfristige Ziele sparen möchte, wie jetzt zum Beispiel 5 bis 10 Jahre, was ja dann quasi da reinfällt, dann muss man so ganz plump sagen, dann eignet sich halt eben wirklich ein Tagegeldkonto, wo man halt eben wirklich eine monatliche Sparrate oder vielleicht auch immer mal wieder einen Beitrag XY oder wenn man mal geerbt bekommt, sich da wirklich ein Eigenkapital aufzubauen für den Zweck, ne, sei es dann 15.000, 20.000 Euro, die man auf dem Tagesgeld bunkert, ne, für diese kurzfristigen Zwecke, wenn man wirklich auch dieses Ziel hat zu bauen. Und da kriegt man wenigstens um die 1% aktuell. Ist immer noch unterhalb der Inflationsrate. Wie gesagt, ist kein Investment und da vermehrt man das Geld auch nicht großartig mit. Aber wenn man halt eben weiß, ich will in 8 Jahren bauen und brauche dafür Eigenkapital, dann ist das die sicherste Anlage, weil du brauchst das Geld und alles andere hat mehr Risiko, wo dir keiner garantiert, dass in 8 Jahren auch wirklich dann so und so viel bei rumkommt. Das kann keiner garantieren, auch wenn jemand da was anderes sagt, ne? Deswegen war das eigentlich so das größte Thema, ne? So dieses, okay, ich habe jetzt schon was angespart, das tue ich aufs Tagesgeldkonto und spare da auch weiter, sodass ich natürlich auf meinen Eigenkapitalbedarf komme, um gute und günstige Konditionen zu bekommen. So, gleichzeitig habe ich aber ganz klar betont, dass es jetzt auch keine Lösung ist, nicht noch separat zu sparen in ETFs, wie zum Beispiel in die ETF-Rentenversicherung. Weil die Altersvorsorge, also die Immobilie, ja auch jetzt nicht als einzige Option sich für die Altersvorsorge anbietet. Es ist ein Teil davon, was für die Altersvorsorge so gut sein kann. Aber bei der Immobilie ist es ja auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel auch in jungen Jahren sich eine Immobilie kauft, die auch selbst bewohnt, dann ist man ja meistens vor Rentenbeginn, hat man ja meistens das Haus auch abgezahlt, weshalb man das ja macht, um in Anführungszeichen mietfrei zu leben. Klar, wenn der Plan aufgeht, ne, dann eignet sich das Haus natürlich als Altersvorsorge. Aber was viele unterschätzen ist, dass ein Haus natürlich auch altert und instand gehalten werden muss. Das heißt, in 30 Jahren brauchst du ein neues Dach, neue Heizung, neue Fenster, neue Elektrik. Das heißt, man ist ja gar nicht mietfrei, weil man ja wieder Geld bei der Bank sich leihen muss, um diese ganzen Instandhaltungen zu bezahlen. Und dann hat man vielleicht jetzt keine Tilgungsrate mehr von 1/2 Million, ne? Oder halt eben nicht mehr von 1.500 Euro im Monat. Aber trotzdem ist man nicht mietfrei in dem Sinne und hat trotzdem eine Tilgungsrate von vielleicht 800 Euro, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also die eignet sich nur als Altersvorsorge und man ist nur mietfrei, wenn man parallel noch zur Tilgungsrate 300, 400 Euro in Instandhaltungen investiert, um in 30 Jahren dann direkt diese 80 bis 100.000 Euro zu haben, die man für ein neues Dach, Fenster und so weiter ausgeben kann und eben nicht wieder zur Bank gehen muss und eine neue Kredittilgungsrate zu bezahlen. Wisst ihr, wie ich meine? So, deswegen habe ich gesagt, und jetzt kommen wir zu den anderen Faktoren, die dir einen günstigen Zins sichern oder gute Kondition, ist halt separat trotzdem Geld in zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung in einen Altersvorsorge-Sparvertrag zu investieren, parallel, weil es einfach zeigt, du kannst sparen, du hast monatlich was übrig und ganz wichtig, du baust dir da ja ein Vermögen auf. Zwar für die Altersvorsorge, aber du hast ja einen Rückkaufswert in 8 Jahren, der für die Bank relevant ist. Du musst ihn aber dafür nicht auszahlen. Das Geld ist da drin und es ist auch super flexibel. Du könntest in der Theorie an das Geld. Dieser Vertrag ist flexibel zum Ende eines Monats kündbar, auch wenn du dir nur einen Teil auszahlen lässt oder auch alles auszahlen lässt. Es ist möglich, aber das reicht auch, wenn man einfach in dieser Selbstauskunft, die man dann bei der Bank halt eben ausfüllen muss, wenn man einen Kredit haben möchte, steht, hast du Sparverträge für die Altersvorsorge? Wenn ja, wo? Wie lange geht der noch? Wie viel sparst du? Und wie hoch ist der Rückkaufswert? Was hast du schon angespart? Und dieser Rückkaufswert, der ist auch schon relevant und sorgt dafür, dass du günstigere Konditionen bekommst. Ja, weil es als Vermögen gilt, der ist für die Bank auch als Sicherheit gezählt werden kann. Dafür musst du es nicht auszahlen und als Kapital, Eigenkapital irgendwie anwenden. Ne? Das beweist dir auch, okay, cool, er ist pflichtbewusst oder sie ist pflichtbewusst und spart für die Rente, um da auch nicht unter Altersarmut zu leiden. Ja, man sichert sich da einen Lebensstandard für die Rente, was für die Banken genauso relevant ist. Vor allem, wenn man den Hintergrund betrachten würde, dass man eventuell bis in die Rente auch noch den Kredit abzahlen muss. Genau, deswegen, trotz dass man auch, wie gesagt, für diesen Traum separat spart und eben dieses Eigenkapital beisammen haben will, trotzdem diese monatliche Sparrate, die dafür möglich ist, zu splitten und zu sagen, okay, ein Teil geht auf mein Tagesgeldkonto, um dieses Eigenkapital zu sparen, aber ein Teil geht auch für meine Altersvorsorge. Und da haben wir zum Beispiel in dem Fall einfach mal die Rentenlücke ausgerechnet. Dann steht da ein gewisser Beitrag, so und so viel ist notwendig, jetzt in die ETF-Rentenversicherung einzuzahlen, um eine monatliche garantierte und lebenslange Rente von zum Beispiel 1.000 Euro zu erreichen. Das ist mein Fundament, plus natürlich noch das, was man von der deutschen Rentenversicherung bekommt. Das mache ich jetzt in die ETF-Rentenversicherung und den Rest mache ich als Fokus für das Eigenkapital. Es ist super wichtig, dass man nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern auch beides separat betrachtet. Ganz, ganz wichtig. So, und als zweiter wichtiger Punkt, wo man natürlich auch drüber gesprochen hat, ist, mach so früh wie möglich eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder halt eben eine Grundfähigkeitsversicherung, die dein monatliches Gehalt absichert, wenn du aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls deinen jetzigen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Das sorgt ebenfalls für günstigere Konditionen beim Kredit, weil es die Bank natürlich interessiert, wer die Tilgungsrate eben weiterzahlt, wenn mal sowas passiert. Ja, also ich hatte eben mal recherchiert und zwar, also der Vergleich zwischen, wenn man keine Altersvorsorgeverträge hat, keine BU und auch keine Risikolebensversicherung, da komme ich gleich nochmal, wenn man nicht diese separaten Versicherungen hat, dann hat man ungefähr Konditionen von 0,2 bis 0,5% schlechter, also von dem Zins, dass man da nochmal, wenn man eben diese Altersvorsorgeverträge hat, sparen kann, die Arbeitskraftabsicherung in Form einer BU hat und eben diese Versicherung wie Risikolebensversicherung, dann hat man bessere Konditionen bis zu 0,5% weniger Zins. Und das macht auf die ganzen Jahre fast 20.000, 25.000 Euro, die man weniger zahlt an Zinsen durch diese Absicherung, die der Bank die Sicherheit gibt, dass weiterhin, egal was passiert, sei es bei Tod, sei es bei Unfall, sei es bei Krankheit, sei es bei Altersarmut, meine Tilgungsrate ist nicht gefährdet, ich kriege das Geld von den Kunden zurück. Das ist der Bank so viel wert, dass die sagen, okay, jetzt kriegst du hier wirklich bessere Konditionen. Und das unterschätzen halt viele, was eben auch schon Rentenversicherungen und andere Versicherungen für einen Einfluss bei einer Immobilienfinanzierung macht. Ja. Deswegen unbedingt eine ETF-Rentenversicherung trotzdem machen, unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen und als letzter Punkt unbedingt auch eine Risikolebensversicherung machen. Und teilweise verlangen das die Banken auch, um überhaupt einen Kredit zu vergeben. Nicht alle, aber auch immer mehr setzen das schon voraus, diese Versicherung zu haben, gerade eben Berufsunfähigkeitsversicherung und auch Risikolebensversicherung. Und die Risikolebensversicherung ist letztendlich die Versicherung, dass wenn halt eben die Kreditnehmerinnen und Nehmer sterben, dass dann diese Versicherung diesen restlichen offenen Immobilienbetrag in einer Summe an die Bank zahlt. Und das macht man meistens auf Gegenseitigkeit. Also wir haben das jetzt auch gemacht bei unserer Immobilie. Ich bin Versicherungsnehmerin, mein Mann ist versicherte Person. Und andersrum, mein Mann ist Versicherungsnehmer und ich bin versicherte Person. Dass man das Geld direkt quasi, wenn mein Mann stirbt, kriege ich das direkt. Weil sonst ist das auch immer noch ein bisschen bürokratisch. Wenn man dann ja stirbt, dann ist das ja eher alles Sterbeurkunde, bla bla bla. Und so habe ich als Versicherungsnehmerin direkt die Rechte und Pflichten an dem Vertrag. Wenn die versicherte Person stirbt, wird mir das direkt ausgezahlt und man kommt da gar nicht erst in diese finanziellen Probleme rein und muss irgendwie warten, sondern und es ist meistens dann genau in der Höhe vom Kredit und wird auch weniger, wenn man ja auch schon was tilgt. Also es ist wirklich, es gibt so eine Risikolebensversicherung extra für so Kredite. Sag ich mal. Ne? Und die sind auch bezahlbar. Ne? Also wir zahlen jetzt pro Person irgendwie 8 Euro im Monat. Also das ist überschaubar. Kommt natürlich auch auf den Gesundheitszustand an und auch auf den Beruf an. Aber nochmal so ein bisschen als kleiner Fazit. Es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, um einen günstigen Immobilienkredit zu bekommen. Aber man kann jetzt auch schon dafür vorsorgen, um eben auch Sicherheiten der Bank zu geben in Form von einer Berufsunfähigkeitsversicherung, einer Grundfähigkeitsversicherung, einer Risikolebensversicherung und auch einer Rentenversicherung, zum Beispiel mit ETFs. Und natürlich dann auch das Sparverhalten grundsätzlich vielleicht mit einem ETF-Depot oder halt eben aufs Tagesgeldkonto, kommt immer darauf an, wann man das Ziel erreichen möchte. Ne? Aber das unterschätzen halt eben viele und ich hoffe, dass ich da euch ein bisschen aufklären konnte und helfen konnte. Und ja, da sind wir schon wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, das war hilfreich und sinnvoll. Und bei Fragen meldet euch natürlich gerne jederzeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auf eine Bewertung hier, wo du den Podcast hörst. Und ja. Bis dahin.